Noah. Also Thomas hat das schon groß angekündigt und es ist tatsächlich so. Wir meinen zu wissen, wer dieser Noah war und es fällt uns immer die Arche und die Sintflut ein. Aber ja, das ist nicht das Thema meiner oder nicht das Zentrum meiner heutigen Predigt. So, einschalten, das wäre noch gut. Der Predigttext stammt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 5 bis 9. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. Und es betrübte ihn in seinem Herzen und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh, bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Nun, es ist immer schön, wenn wir die Verbindung zwischen einem geschichtlichen Text aus dem Alten Testament und einfach den Geschichten der Erlösung, unserer Erlösung aus dem Neuen Testament verbinden können. In Jesu Endzeitrede, in Matthäus 24, vergleicht Jesus die Situation vor seinem Wiederkommen mit der Situation zur Zeit Noahs. Ich lese aus Matthäus 24, Verse 37 bis 39. Jesus spricht: Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und sich verheiraten ließen bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, also die Leute, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte. Und so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und ich denke, das ist ein guter Grund, einmal zu schauen, wie das eigentlich mit dem Noah gegangen ist. Nun, es ist die heutige Predigt ein großer Teil biblische Geschichte, aber ich denke deshalb nicht weniger interessant. Ja, mit der Person des Noah wollen wir uns beschäftigen, nicht so sehr mit der Arche und der Sintflut. Diese Geschichte, die setze ich ja als bekannt voraus. Vielleicht wird auch jemand durch die Predigt motiviert, wieder einmal die ganze Geschichte durchzulesen, in Ruhe durchzulesen. Ich verspreche auch ein paar mehr oder weniger saftige Aha-Effekte. Noah, unser aller Stammvater. Ja, vielleicht mag das jetzt nicht so wichtig sein. Ich meine, wir alle wissen ja, wir Gläubigen wissen, dass wir von Adam und Eva abstammen. Aber wenn wir so genau nachstudieren, dann stammen wir natürlich genauso gut von Noah und seiner Frau ab. Habt ihr das einmal gecheckt? Denn alle anderen wurden dahingerafft. Es war nur übrig der Noah mit seiner Frau, seinen drei Söhnen und seinen drei Schwiegertöchtern. Das waren alle. Und nachdem die drei Söhne vom Noah abstammen, ist ganz klar, dass wir von Noah und seiner Frau genauso gut abstammen wie von Adam und Eva. So, suchen wir ein wenig die erste Erwähnung von Noah in der Schrift. Im ersten Buch Mose, Kapitel 5, Verse 28 bis 32, heißt es, aufgepasst, Lamech, das war der Vater von Noah. Und Lamech lebte 182 Jahre. Also ich habe jetzt schon die zweite Corona-Impfung hinter mir. Das ist schön. Erinnert mich aber auch schmerzlich an mein Alter. Aber wenn ich an den Lamech denke, der mit 182 Jahren hat er einen Sohn gezeugt und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und unsere Mühe, die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, die der Herr verflucht hat. Und der Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte, noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. So, also, darum habe ich euch den Zettel gegeben, denn diese Menge an Zahleninformation, die kann man sehr schlecht behalten, wenn man da nur so eine Folie sieht. Ihr könnt euch das in Ruhe durchlesen und ihr müsst übrigens nicht meinen Zettel lesen, sondern ihr müsst nur in der Bibel lesen. Da heißt es irgendwo zum Beispiel, und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er Kenan, und Enosch lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre. Also das steht hier drin und ich habe mir erlaubt, das hier tabellarisch zusammenzufassen. Ja, die Sintflut erfolgte, als Noah 600 Jahre alt war. Das steht in der Bibel. Okay, also, und wenn man die ganze Geburtszahlenkette zusammenrechnet, dann ist der Noah im Jahr 1056 geboren. Noah, letzte Zeile, 1056 geboren. Wie er 600 Jahre alt war, kam die Sintflut. Milchmädchenrechnung. 1656. Und dann vielleicht noch so eine Information, der Methusalem oder Methusalach, der ja bekannt ist als der älteste Mensch jemals, oder? Der ist gestorben im Jahr der Sintflut, aber er war nicht ein Opfer der Sintflut. Ja, ein paar Gedanken dazu, nicht? Lassen wir uns diese Informationen einmal ein wenig auf der Zunge zergehen. Also erstens, es waren nur 10 Generationen von Adam bis zu Noah. Von Adam bis zur Sintflut. Adam, wenn ihr den Zettel anschaut, Adam, der allererste Mensch, der hat die ersten 56 Jahre von Noahs Vater Lamech miterlebt. Dann ist der Adam gestorben. Da lebten 6 bis 9 Generationen zur gleichen Zeit. Ich möchte euch einmal vorstellen, ich weiß nicht, wie das politisch korrekt ist, aber bei uns ist so eine Generationenfolge, die gerade so etwa, die durchschnittliche Alter, dass Kinder auf die Welt kommen, also ich sage mal 25, 28 Jahre. Und damit also 6, 7 Generationen in unserem Fall parallel leben könnten, müssten wir so knapp an die 200 Jahre alt werden. Ne? Wenn man sich mal vorstellt, wir werden 200 Jahre alt, so nach 25 bis 30 Jahren bekommen wir Kinder und die bekommen dann wieder Kinder. Und bis wir tot sind, sind 6 Generationen da. Parallel. Können wir uns nicht vorstellen. Eben, Adam hat die ersten 56 Jahre Noahs Vater Lamech miterlebt. Und übrigens, das ist noch interessant, es wird nirgends berichtet, wie alt die Frauen wurden. Falsche Richtung. Also, wie ging das jetzt mit diesem Noah? Was für ein Mensch war er? Also, im ersten Buch Mose, Kapitel 6,6, lesen wir ja die Einleitung quasi. Also, Gott war nicht zufrieden mit dem, was auf der Erde passiert ist. Und da heißt es, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und im folgenden Vers dann, oder übernächsten Vers, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Das ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter den Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Also während Die übrige Welt, dem Herrn in ihrer Bösartigkeit missfiel, hob Gott den Noah hervor, von dem es heißt, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Aber wozu, liebe Geschwister, brauchen wir Gnade? Nicht wahr? Wenn wir uns alles verdienen könnten, bräuchten wir keine Gnade. Das Wesen der Gnade, einfach am Noah erklärt, aber für uns gültig. Also wir reden jetzt nicht von irgendjemandem, wir reden von uns. Die Überschrift über Noahs Leben war Gnade. Das erste Mal an dieser Stelle wird das Wort Gnade überhaupt gebraucht in der Bibel. Noah war ein sündiger Mensch. Deshalb steht der Begriff Gnade ganz am Anfang. Erst danach kommt die Beschreibung, dass er gerecht war, untadelig war und dass er mit Gott wandelte. Aber die Gnade ist zuallererst. Denn nur aus der Gnade kommt das mit dem Gehorsam, mit dem untadelig. Das kommt aus der Gnade. Gnade, wir kennen die Definition, ist eine aus freien Stücken gewährte Gunst Gottes denen gegenüber, die gerechterweise Strafe verdienten. Und spätestens jetzt wissen wir alle, dass das eben nicht nur den Noah betrifft, sondern dass das uns alle betrifft. So, naja, jetzt kommen Gottes detaillierte Anweisungen für den Bau der Arche. Die lesen wir jetzt nicht. Ich blende sie zwar ein, wir werden sie aber nicht kommentieren, wenn ihr einverstanden seid. Viel wichtiger ist das Nächste. Und Noah tat, wie ihm der Herr befohlen hatte. Verstehen Sie? Da ist das Gewicht. Ich meine, wie lang die Arche ist, das ist okay. War damals ein Riesenschiff, oder? Aber was viel wichtiger ist, Noah tat, wie ihm der Herr befohlen hatte, bis ins Detail. Wo Gnade ist, da ist Gnade, da ist Glaube, da ist Gehorsam und da ist Nachfolge. Noah wurde durch seinen Gehorsam zu einem wunderbaren Bild auf Jesus. Also, dass ich jetzt 2 Wochen vor Ostern eine Predigt über Noah halte, das ist nicht ein Zufall. Es ist der Gehorsam. Es ist das tun, was Gott verlangt, was Gott als gut für uns empfindet. Also der Noah, der hat eine Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, also seiner Familie. Aber Jesus hat durch sein Leiden und Sterben am Kreuz auch eine Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, seiner Gemeinde, nämlich uns. Gott hat uns mit seinem Sohn Jesus Christus eine Arche gebaut. Die entscheidende Frage ist ja, bist du schon eingestiegen oder stehst du noch vor der Tür? Also ich glaube, die Arche von außen, die hat sehr gut ausgesehen, oder? Also, müsst ihr das vorstellen, ich weiß ja nicht, wie lange der Noah gebraucht hat. Hat der 10 Jahre gebraucht, hat er 100 Jahre gebraucht? Das steht nirgends, oder? Steht nirgends. Aber sicher lange Zeit, hätte nicht viele Mitarbeiter gehabt. Aber der Noah, muss man sich vorstellen, also der baut das jetzt nach der Anweisung des Herrn, der tut das Dichten mit Pech, ne? Und dann geht er rein und schaut, passt das alles, ist das alles nach dem Willen des Herrn, wird das auch dicht sein, schaut es von außen an. Das macht er, jahrelang vielleicht. Aber interessant ist, und das ist der Punkt, ist so, wie wenn ich wenn ich eine Predigt vorbereite, da lese ich und studiere und predige sie laut, predige sie meiner Frau. Aber irgendwann sitze ich da und irgendwann einmal ist das letzte Lied verklungen und dann muss ich auf und muss daher. Also jetzt kann ich nicht mehr üben oder so, hm? Und das ist ich vergleiche mich nicht mit Noah, aber das ist hier passiert. Irgendwann seid Gott zum Noah. Noah, geh in die Arche, birge dich und deine Familie und bleibe in ihr. da hätte der Noah alle Untersuchungen und Prüfungen unterbrechen müssen, abbrechen müssen. Und da ist die Frage, wie ist das jetzt? Also, der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Ein persönlicher Ruf, Gott rief ihn. Noah selbst hat in seiner Zeit verschiedentlich die Menschen um ihn herum aufmerksam gemacht, dass sie ein falsches Leben leben. Aber die werden sich gedacht haben, ja, was für ein Verrückter, nicht? Der baut mitten auf dem Trockenen, baut der ein riesiges Schiff. Und eben, die Frage ist, wie ist das mit unserer Arche? Wie ist das mit unserer Arche? Es ist gut, Christus zu bestaunen. Solange du aber Jesus nur bewunderst, bist du nicht gerettet. Schau dir Christus nicht nur von außen an. Also es hätte Noah und seiner Familie nichts genützt, wenn sie nur bis zur Türschwelle gegangen wären und gesagt hätten, na, mit einem Bein stelle ich mich in die Arche, mit dem anderen bleibe ich an Land. Ich bleibe da stehen. Und wenn die Flut kommt, ja, dann werde ich schon noch rechtzeitig in die Arche gehen. Ah, bis dahin könnte ich sogar noch einen kleinen Spaziergang an Land machen. Und es sind viele Menschen, die leben genau nach diesem Prinzip. Sie möchten sich möglichst nahe an der Arche aufhalten, aber nicht in sie hineingehen. Sie kommen in den Gottesdienst, besuchen die Kirche, schauen sich die Bibel an, aber sie gehen nicht hinein. Also ihr versteht schon, was ich meine, hinein. Also übergeben ihr Leben nicht Jesus Christus. Sie gehen nicht in die Arche. Dann kam die Flut. Das ist ein Lieblingsteil von mir. Wie viele Menschen lebten eigentlich zur Zeit der Sintflut auf Erden? Das heißt, wie viele Menschen kamen in den Fluten um? Das ist eine interessante Frage. Das hast du deinen Kindern nicht gestellt, gell? Okay. Ja, was meint ihr? Höre ich eine Zahl? Ja, vielleicht höre ich nicht mehr so gut, das kann auch noch sein. Also man kann versuchen, das auszurechnen. Man kann das abschätzen, da gibt es ein paar Eckdaten. Also es waren 10 Generationen von Adam bis Noah. Die Menschen vor der Sintflut lebten deutlich länger als die Menschen heute. Die Patriarchen, wie man sie auch nennt, die lebten etwa durchschnittlich 900 Jahre. Dann durchschnittlich waren die 140 Jahre alt, als sie ihren ersten Sohn auf die Welt stellten. Von den Mädchen hört man nichts, oder? Also setzen wir die Dauer einer Generation mit 140 Jahren an. Haben wir schon gesagt, 6 bis 9 Generationen gleichzeitig. Und dann heißt es ja alle bei allen heißt es, und sie hatten noch weitere Söhne und Töchter. Okay, also das ist selten beziffert worden. Also gehen wir mal mindestens von 8 Kindern aus, pro Ehepaar, vorsichtig geschätzt. Ja, ihr habt es am Zettel, oder? Wenn man das so rechnet, und das ist ein Heimspiel für mich, gell? Ich bin ja Dozent für Mathematik und Statistik, bin also schon pensioniert, oder? Sonst hätte ich ja keine 2 Impfungen bekommen. Also, wenn man das so rechnet, dann kommt man, vorsichtig gerechnet, kommt man auf ca. 2,8 Millionen Menschen auf der Erde. Also man kann die Parameter variieren, also nicht 8 Kinder pro Ehepaar, sondern 12 oder irgend so etwas. Wenn man das ja, variiert, da kann man bis auf 14 Millionen kommen. Also da waren 2,8 bis 14 Millionen Menschen auf der Erde. Und nur acht haben das überstanden. Nur 8. Außer 8. Noah, seine Frau, die 3 Söhne mit ihren Frauen, alle anderen sind in der Flut umgekommen. 3 bis 14 Millionen, darunter auch alle Verwandten von Noah und seiner Frau. Man muss sich vorstellen, gell? Da seid ihr und alle Menschen kamen um. Ja gut, also jetzt raucht uns der Kopf ein wenig von diesen Zahlen. Wo waren wir stehen geblieben? Da kann man noch ein paar Fragen stellen, oder? Also wie viele Menschen lebten zur Zeit Jesu? Man schätzt 300 Millionen, heute rund 7 Milliarden. Und dann eine Frage, die so selten gestellt wird, nämlich wie viele Menschen haben denn überhaupt bis heute auf der Erde gelebt? Und eben kann man auch mathematisch modellieren und dann sind das etwa 108 Milliarden Menschen. So, dann kam die Flut. Das ist eigentlich unser Thema, dann kam die Flut. Nachdem es nun 40 Tage und Nächte geregnet und die Erde sich aufgetan und riesige Wassermengen hervorgebracht hatte, schwamm die Arche hoch oben auf der Flut. In ihr befanden sich Noah mit seiner Frau, mit 3 Söhnen und den Schwiegertöchtern sowie all den Tieren. Die alte Welt des Adam war erloschen. Vorbei für immer. Millionen von Menschen ertrunken. Noah und seine Familie aber lebten. Dann lesen wir, da gedachte Gott an Noah. Warum ist das so wichtig? Also es waren 150 Tage etwa, das sind 5 Monate in der Arche ohne ein Zeichen und einen Hinweis darauf, dass die Flut zurückginge. Und Noah mag sich gefragt haben, Herr, werden wir in diesem schwimmenden Sarg, in diesem knarrenden und knirschenden Boot sterben? Hast du uns vergessen? Gott hatte nämlich Noah gesagt, in 7 Tagen wird die Flut kommen. Also er hat das angekündigt. Er hat gesagt, Noah, rein mit deiner Familie, in 7 Tagen, da steht da drin, oder? Wird die Flut kommen. Und das hat Gott gesagt. Aber Gott hat dem Noah nicht gesagt, wann die Flut enden würde. Noah brauchte Geduld. Ich meine, aus unserer menschlichen Perspektive mag das manchmal so aussehen, als wären wir von Gott vergessen worden. Aber die Wahrheit lautet, da gedachte Gott an Noah. Der Allmächtige hielt sich an sein Versprechen, das er Noah, seiner Familie und den Tieren gegeben hatte. Sie sollten leben. Fühlst du dich von Gott vergessen? Sind es schon mehr als 150 Tage, an denen du auf Antwort wartest? Der Herr hat dich nicht aus den Augen verloren. Und ich finde diesen Bogen zu spannen, der ist immer sehr wichtig. Wir hören es eben von dem Noah, das sind viele tausend Jahre her. Oder? Ja, Noah. Ach ja, kennen wir. Sintflut, klar. Vogel ausgeschickt, aha. Das kennen wir alles. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Gott hat Noah ein Versprechen gegeben. Der Noah hat sich verlassen gefühlt und es heißt, und da gedachte Gott an Noah. Und Gott hat sein Versprechen dem Noah und seiner Familie gegenüber erfüllt. Und wenn wir uns verlassen fühlen, und das gibt es, ich habe 2 schwierige Jahre hinter mir, das gibt es. Und man betet und Leute beten für einen. Und das sind dann mehr als 150 Tage. Und man sagt, Herr, ja. Aber die Zusage heißt, der Herr hat dich nicht aus den Augen verloren. In den Versen 6 bis 14, da hält der Noah Ausschau. Der hält Ausschau nach einem Zeichen, dass er nun endlich diese Arche verlassen könnte. Also der wollte raus aus dem Schiff. Wir wollen ja auch raus aus der Quarantäne. Aber der wollte raus aus dem Schiff. Man muss sich ja vorstellen, diese Familie, die hat einen begrenzten Raum gehabt. Also mit deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern auf engem Raum zu leben und dann das Haus niemals verlassen zu können. Also selbst bei einer Ausgangssperre in der Corona, dürfen die Leute am Tag wenigstens raus, aber dann in der Nacht nicht mehr. Also hat der Noah das Fenster geöffnet, 1. Mose 8, 6, und was er sah, war kein Land. Er wusste nicht, wie weit das Wasser gesunken war. Er wusste nicht, wie viel Meter Wasser oder Kilometer Wasser unter ihm waren. Aber er sandte Spione aus. Und die Geschichte kennen wir. Das waren die Vögel, die zuerst zurückkamen ohne etwas und irgendwann einmal kam dann einer mit einem Ölzweig. Aber das kennen wir. Wichtig ist eigentlich, Gott befiehlt und Noah gehorcht. Noah tut nichts, bis Gott es nicht befiehlt. Gehorsam. Noah wollte die Arche verlassen, ganz klar. Aber er tat das nicht auf eigene Faust, sondern er wartete mit Glaube und Geduld, bis die Zeit reif war. Raus aus der Arche. Also bis Gott sagt, geh aus der Arche. Du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Ja, das hat der Noah dann mit Freude getan. Nicht? Und jetzt kommt wieder so eine Frage. Also einige, auch deine Kinder vielleicht, die kennen die Antwort vielleicht, aber viele Leute, die checken das nicht. Was hat der Noah getan, als er aus der Arche herausgekommen ist? Muss dir vorstellen. Türe auf, wow, aus der Arche. Was macht er? Hätte das Haus gebaut. Wäre logisch, oder? Hat das Haus gebaut für sich und seine Familie. Hat er begonnen, Felder zu bestellen? Oder hat er sich ein Essen vorbereitet? Nein. Wir lesen, aber Noah baute dem Herrn einen Altar. Das ist ergreifend, müsst ihr euch vorstellen. Der kommt aus der Arche raus. Da gibt es so viele Dinge zu tun, oder? Aber das Erste, was Noah macht, Noah baute dem Herrn einen Altar. Er betete Gott an. Er dankte Gott für seine Rettung und die Bewahrung vor dem Gericht. Sein erster Gedanke galt der Ehre Gottes und nicht sich selbst. Da hat also der Noah ein Opfer gebracht. Und da heißt es, der Herr roch den lieblichen Geruch. Also Gott akzeptierte das Opfer Noahs. Noah wurde aus den Fluten des Gerichts gerettet und kaum war sein Fuß auf trockenem Boden, betete er an. Ja, nun ist die neue Welt nach der Sintflut da. Noah ist quasi ein zweiter Adam. Und wenn wir die Schrift lesen, dann bekommt fast wörtlich der Noah die gleichen Instruktionen, wie sie Adam von Gott bekommen hat im Paradies. Auch er soll fruchtbar sein. Er soll sich mehren und die Erde mit Nachkommen füllen. Ebenso soll er wie Adam über die Tier- und die Pflanzenwelt herrschen. Fast wörtlich derselbe Text. So, jetzt steht der Noah allein mit seiner Familie auf der neuen Erde. Wir werden gleich sehen, wie man sich die vorstellen kann, diese Erde. Aus Dankbarkeit opfert er dem Herrn. Und was tut Gott? Was tut Gott? Das ist ein bisschen langer Text, aber ich möchte euch das vorlesen. Also das mit dem Regenbogen, das kennen wir alle, oder? Das müssen wir auch nicht erwähnen. Aber Gott bestätigte den Bund und erweiterte ihn zu einem Bund allgemeiner Gnade. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, also eurem Nachkommen. Und mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind. Was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird. Und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Das ist ganz wichtig. meine, wir kennen ja ungefähr die Geschichte der vergangenen, was sind, ein paar tausend Jahre. Die Welt ist ja nicht besser geworden. Die Welt ist ja heute nicht besser, wenn wir uns selbst gegenüber ehrlich sind. Nicht wahr? Wenn Gott nach der Sintflut weiterhin ausschließlich nach seiner Gerechtigkeit gehandelt hätte, dann hätte die nächste Flut die Vertilgung der nächsten Generationen, vielleicht 10 wieder, oder, hätte bald wieder angestanden. Aber Gottes Antwort war diesmal, wir sehen das hier, nicht die unmittelbare Gerechtigkeit, sondern wie wir das in gläubigen Kreisen nennen, die aufschiebende Gerechtigkeit. Und in dieser Zeit der Gnade leben wir. Ein Merkmal dieser Gnade heißt, ein Merkmal dieser Gnadenzeit ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Vor der Sintflut handelte Gott sofort. Nun aber heißt es, du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Alle haben wir verstanden. Ne? Nach den ersten 10 Generationen hat Gott gesagt, so, fertig. Aber der Noah, der ist okay. Arche, Sintflut, Türe öffnen, opfern. Und Gott schließt mit der Menschheit einen neuen Bund. Und Gott verdirbt die Erde dann nicht wieder sofort, wenn es viele Sünder gab. Eine Zeit der Gnade. Es gab im ersten Buch Mose bereits schon einmal einen Familienkonflikt, der tödlich endete. Kain und Abel. Und es ist enttäuschend. Gleich nach der Sintflut geht es in der neuen Welt mit einem Drama in der Familie Noahs weiter. Kaum hat Gott der Menschheit einen Neubeginn gewährt, geht das alte Leiden wieder los. Sünde. Und auch diese Passage, die jetzt kommt, ist vielleicht bei Menschen, die sagen, ja, mal, ich weiß, Noah, okay. Aber das sollte man auch zur Kenntnis nehmen, was jetzt passiert. Also, wie beginnt diese Geschichte des neuen Sündenfalls? Da heißt es in der Bibel, die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Kanaan, das kennen wir, gell? Okay. Von diesen 3 Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Lass euch das einmal ganz genau zu. Von diesen 3 Söhnen Noahs. Also es gab nicht noch einen Stammvater der Indianer in USA und einen der Aborigines in Australien, oder? Sondern von diesen 3 Söhnen Noahs stammt die ganze Erdbevölkerung ab. Hier wird uns explizit gezeigt, dass die gesamte Bevölkerung der Erde, alle Menschen ohne Ausnahme, unmittelbar von den 3 Söhnen Noahs abstammt. Wenn wir im Geist über den Globus blicken, und ob das eine sehr gelungene Animation ist, weiß ich es nicht. Aber wenn wir den Bibeltext lesen, nach der Sintflut gab es einen Kontinent, die Urerde. Einen Kontinent. Und dieser und dort sind alle, sind also die Menschen haben sich über diesen Kontinent verteilt. Und dieser Kontinent, der hat sich durch die kontinentale Verschiebung in die für uns heute bekannten Kontinente und Inseln zerteilt. Also es ist ein immer wiederkehrendes Video da, und da kann man das sehen, ein kompaktes Teil, die Urerde, und dann die Kontinentaldrift. Allerdings, diese 3 Söhne, die gingen ganz verschiedene Wege. Und ihre kommenden Geschlechterlinien, wie man dem sagt, die gehen geistlich weit auseinander, wie wir gleich sehen werden. Denn die Sünde hat eine unheimliche Sprengkraft. Was war geschehen? Der Noah, was hat der gemacht? Also nachdem er sich ein bisschen eingewöhnt hat. Der hat einen Weinberg gebaut. Der Noah hat einen Weinberg gebaut. Es heißt, als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seiner Hütte. 1. Mose 9, 21. Also, man liest es auch an früheren Stellen, die sündhafte Entkleidung des sonst als gerecht beurteilten Noah. Aber nach der Bibel ist die Entblößung unvereinbar mit einem Leben in Gottes Gegenwart. Das heißt immer, bedeckt seine Blöße und so weiter. Es gibt da die Regeln, wie jemand die Stufen zum Altar, oder damit man da ja nicht drunter schauen kann und so weiter. Also Blöße ist einfach nicht möglich in Gegenwart Gottes. So, also, jetzt hat sich der Noah besoffen, oder, und ist umgekippt. Nach diesem Fehltritt Noahs heißt es, und Ham, der Vater Kanaans, also Ham, das war einer der drei Söhne, Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und verriet es seinen beiden Brüdern. 1. Mose 9, 22. Also offensichtlich amüsierte sich der Ham über den nackt daliegenden Vater und verriet es seinen Brüdern. Vielleicht hat er gedacht, das ist lustig, ja? Jetzt tue ich meine beiden Brüder informieren und die werden mit mir herzlich darüber lachen. Aber Sem und Japhet rannten nicht schaulustig ins Zelt, um sich zu amüsieren, sondern wir lesen, und das ist wirklich, ja, in der Vorbereitung ist das so ergreifend, was passiert jetzt? Der eine Bruder sagt den anderen beiden, los, das ist der Vater nackig im Zelt, oder? Und die, was machen sie? Da nahmen Sem und Japhet das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings, und deckten die Blöße ihres Vaters zu, wandten ihr Angesicht ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Das war ihre Reaktion. Naja, kein Wunder, dass diese beiden Brüder von Noah nicht verflucht wurden, während es Ham über seinen jüngsten Sohn Kanaan getroffen hat. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, sprach er, verflucht sei Kanaan. Also er verflucht nicht seinen Sohn, sondern er verflucht dessen Sohn. Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und es ist so, die Nachkommen Kanaans, des Enkels von Noah, wurden ein gottloses Volk, das in ständiger Feindschaft mit dem Volk Gottes lebte. Ich habe euch ja schon dazu aufgefordert, nicht zu sagen, das war einmal. Oder? Das ist es nicht. Das ist nicht einfach Geschichte, die uns nicht betrifft, sondern wir wollen eigentlich festhalten. Also einerseits hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Einblick in das Leben von Noah geben konnte, vielleicht mit Aspekten, die nicht so voll bewusst waren. Aber es ist die Frage, was wollen wir oder was sollen wir aus dieser Predigt mitnehmen? Also Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Wir leben, wie wir sagen, in der Gnadenzeit. Und Gnade ist etwas Unverdientes, was ohne unser Zutun und vor allem ohne unser Werken, oder, uns von Gott zufließt. Die Gnade fließt uns zu. Das Zweite, Noah war treu und unbeirrbar. Also musst du dir vorstellen, die Leute werden ja gelacht haben über das Schiff da, zmitscht in der Wüste oder wo das war. Also, Noah war treu und unbeirrbar. Noah baute die Arche auf Befehl Gottes für das Überleben seiner Familie. Unbeirrbar. Gott gab uns die Arche Jesus. Aber du musst hineingehen. Du musst nicht nur schauen, Gottesdienst besuchen, Kirche gehen, Bibel anschauen. Du musst hineingehen. Du musst dein Leben an Jesus Christus übergeben. Noah, und das war auch wichtig, Noah hat nach dem Ausstieg aus der Arche zuallererst Gott einen Altar gebaut und aus Dankbarkeit ihm geopfert. Das war das Erste, woran Noah dachte. Danke, Gott, hast du mich und meine Familie gerettet. In Jesu heiligem Namen. Amen. So, bei uns in der Gemeinde in Baden-Wettingen, da gibt es so eigene Regeln. Ihr habt auch eure Regeln. Und in Baden-Wettingen, da müsste ich jetzt das Unser Vater beten und ihr dürftet andächtig zuhören. Aber bei euch geht das anders. Daher bitte ich euch, aufzustehen und wir beten gemeinsam das Gebet, das uns der Herr selbst gelehrt hat.